SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, hier im Kino Roxy zu Romanshorn. Und guten Morgen auch all denen, die uns jetzt von zu Hause aus oder unterwegs zuhören. Herzlich willkommen. Bei mir sind heute zwei Menschen, die hier in der Region am Bodensee gross geworden sind und sich mit Leidenschaft in der Kultur und im Sport bewegen. Das ist zum einen Esther Widmer, 57, von Rorschach, Kulturmanagerin und Produzentin, die den Leuten heute als Geschäftsführerin der Stiftung Erbprozent Kultur als Eingemachte will. Herzlich willkommen. Und dann, den Namen kennen Sie noch, meine Damen und Herren. Der Werner Günther, heute 55, einer der erfolgreichsten Schweizer Leichtathleten als dreifacher Weltmeister im Kugelstossen. Guten Morgen, Herr Günther. Ja, und sobald der Trailer gelaufen ist am Radio und bekannt war, wer heute da zu Gast ist, sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Der Werner Günther, was macht er eigentlich heute? Was macht er so im Leben? Herr Günther, was machen Sie so im Leben?
Ja, hoffentlich möglichst viel Gescheites. Also ich arbeite im Bundesamt für Sport in Mattlingen. Mhm. Habe dort meine Sportlehrausbildung fertig gemacht, als ich aufgehört habe mit dem Sport. Also 1993 bis 1995 habe ich meine Sportlehrausbildung fertig gemacht. Und seitdem arbeite ich unter anderem in der Ausbildung für unsere Bachelor und Master. Also früher noch unsere Sportlehrer. Heute kann man in Mattlingen über Berufsmaturaufnahmeprüfung Sportlehrerausbildung machen. Und dort bin ich verantwortlich unter anderem für die Leichtathletik. Mhm. Und das macht eigentlich enorm Spass mit den Jungen, obwohl man zwischen ihnen auch ein bisschen schimpfen muss, wenn sie nicht immer ganz pünktlich sind. Das regt mich persönlich auf wie verrückt. Aber das wäre dann noch ein anderes Thema. Aber es sind eigentlich gute, aufgestellte junge Burschen, das ist ein grosser Teil. Den habe ich punktuell Einsätze im Jugend- und Sportbereich. Mhm. Wir haben alles, was mit Psyche zu tun hat, muss ich in Mattlingen organisieren. Und gleichzeitig auch, wenn wir Seminare hier oben haben, also Firmen hier oben sind, die alles haben, machen wir den Sport drumherum. Mhm. Also im Grunde genommen immer mit Leuten zu tun, die nicht müssen kommen, sondern dürfen kommen. Das ist ein riesen Unterschied.
Sie und so eine Kugel, wo Sie da umgerührt haben zum Weltmeister werden. Ich glaube, 7 Kilo ist das Ding. Wann haben Sie das letzte Mal so eine in der Hand gehabt?
Ja, das ist schon lange her. Also ich muss oder darf zwischen Ihnen, den Studenten, das einmal noch ein bisschen vorzeigen. Aber da nimmt man eine leichtere Kugel, weil ich glaube, heute würde ich auseinanderbrechen, wenn ich das. Also
es ist Sie sehen aber noch sehr stabil aus.
Danke. Es ist natürlich etwas, wo sehr schnell auch weggeht. Also, es ist eine 7¼-Kilo Kugel, also nur ein bisschen schwerer. Und wenn Sie nicht vorbereitet sind von der Kraft, von der Physis her, ist es ganz, ganz bitter. Und gleichzeitig ist natürlich auch, wenn wir jetzt hier jemanden aus dem Publikum nehmen würden, da könnte man vielleicht sagen, mit einer 3-Kilo Kugel könnte die Technik einigermaßen. Und wenn man nach einer 7-Kilo Müsse geben, dann geht nichts mehr.
Wäre fertig. Also es ist ein bisschen wieso? Beim Kegeln, wieso eine umrühren, oder fast?
Ja, es braucht einfach eine enorme physische Vorbereitung, um das zu machen. Und wer nicht bereit ist oder wer das nicht hat, das geht einfach nicht. Also wenn die Vorbereitung nicht stimmt, geht es nicht.
Frau Widmer, Sie sammeln Geld für Kultur mit Ihrer Stiftung. Und zwar Erbprozent, sagt schon ein bisschen, an was für Geld Sie anwenden. Kommt man Ring an als Ersparte von den Leuten in der Schweiz?
Nein. Nein, aber ich habe die schöne Aufgabe, dass ich die Stiftung Erbprozent Kultur, die eine Erfindung ist von einer Gruppe Leute um die Kulturlandsgemeinde Appenzell-Ausserrhoden herum, die mittlerweile zwei Jahren Geld gesucht haben für die Kulturlandsgemeinde. Das Thema war Vererben. Und dann sind die am Tisch gesessen und haben nachgedacht, was bedeutet eigentlich Erbe, was erben wir alles und wie könnten wir zu Geld kommen. Dann ist die Idee geboren, relativ schnell. Mhm. Und die haben dann im Schnellzugtempo, also innerhalb von 3 Monaten, haben sie die Stiftung gegründet, lanciert, haben Startkapital bekommen von den Kantonen, also vor allem vom Kanton Appenzell-Ausserrhoden ist eingestiegen mit 150'000 Franken plus Stiftungskapital. Und dann hat man angefangen, Geld zu suchen, vor allem für den Betrieb, für die Aufbauphase finanzieren. Und ich bin jetzt seit einem Jahr dabei, den Aufbau zu organisieren, einerseits Gelder zu generieren.
Mhm. Dürfen wir schnell bei dem bleiben? Wenn Sie sagen, Gelder generieren, wie machen Sie denn das? Gehen Sie an einem schönen Tag wie heute ein bisschen durch den Park und sprechen ein bisschen gebrechlich aussehendere Leute an? Oder... Wie organisiert man Erbgelder?
Also, das geht natürlich leider nicht. Es ist nicht so einfach. Was wir im Moment machen, im Moment organisieren wir uns in dem, dass man Netzwerk baut, dass man mit sehr vielen Leuten, die schon dabei sind, also es funktioniert über das Schneeballprinzip. Das heisst, die Leute, die sich in der Stiftung engagieren, die von Anfang an dabei waren, die finden, es macht Sinn, dass die Zivilgesellschaft 1% oder möglichst viele Leute, die sich für Kultur interessieren, 1% von ihrem Nachlass für Kultur hinterlassen. Es ist auch...
Haben Sie mal ausgerechnet, wie viel das maximal sein kann? Weiss, man hat eine Vorstellung. 1% von dem Geld, das rum ist, das vererbt wird in der Schweiz, wie viel ist denn das?
Ja, es gibt Studien. Also das ist vor allem dort in der Zeit, wo die Erbschaftssteuer, also wo die Abstimmung war zur Abschaffung, dort hat man von 20 Milliarden im Jahr geredet.
Aha.
Und es gibt aber Leute, die noch viel mehr, die noch ganz andere Zahlen sagen. Das heisst man nicht, das Potenzial ist riesig.
Und da wäre 1% auch schon sehr, sehr viel. Jetzt haben Sie ja neben sich heute in dieser Sendung einen Promi, einen dreifachen Weltmeister. Das tönt noch viel Geld. Wie würden Sie jetzt am Werner Günther erklären, warum er das Prozent soll investieren soll? Und was müsst ihr jetzt machen konkret?
Also ganz konkret ist es super einfach. Man kann man kann auf unsere Webseite oder eine Broschüre anschauen. Dort hat es ein Formular drin, eine Anweisung, wie man so ein Erbversprechen ausfüllen kann. Das ist aber noch das Wenigste. Das Schwierigste ist wirklich, den Leuten zu erklären, also der 1% für Kultur, der leuchtet auch den meisten noch ein. Der behauptet jetzt, dass es ihnen auch noch einleuchten, dass 1% nicht zu viel ist und dass da gut investiert ist, weil wir gehen von einem sehr breiten Kulturbegriff aus. Und im Stiftungszweck ist der ist sehr breit gehalten. Also dort geht es auch darum, dass man verhandelt, was ist Kultur, und zwar immer wieder neu verhandelt. Und als Erbversprechende ist man eingeladen, um hier mitzuschwätzen und mitzudenken. Und
lassen Sie mich geschwind dazwischen fragen, Herr Günther. Haben Sie in der Aktivzeit können so richtig viel Geld verdienen, dass Sie sich jetzt viel Gedanken machen müssen, wie verteilen Sie das später einmal?
Ja, also ich habe immer das Problem, wie kann ich mein Geld ausgeben, wie kann ich das einsetzen. Nein, es ist so, dass man sicher in dieser Zeit etwas verdienen konnte. Aber es ist nicht so, dass man, wie heute teilweise in den Sportarten, vor allem Fußball, Geld kann verdient werden. Das ist in der Leichtathletik nicht der Fall und heute sowieso nicht mehr. Heute haben vielleicht die Allerbesten können etwas verdienen und der grosse Haufen, wie man so schön sagt, Gurken irgendwo rum. Die müssen schauen, dass einigermaßen das Geld zusammenbringen, dass sie professionell trainieren können. Also, wenn man von Kultur redet, Sport wäre ja auch Kultur, dann müssen wir mal schauen, ob man da eine Symbiose finden würde, wo man da zusammen arbeiten könnte. Also.
Dann müsst ihr euch das Prozent noch teilen, dann gibt es noch 0,5. Aber wenn ich dort ein bisschen bleiben darf, es kommt ja wieder zurück, wenn man das 1%, oder, wo man bei der Erbe rausnimmt, das gibt man ja unten wieder rein, das ist so ein Generationenvertrag. Wie haben Sie das zum Beispiel erlebt, bevor Sie der ganz grosse Werner Günther waren? Ist da genug Geld rum, wo man Ihnen geholfen hat, wo man Sie gefördert hat? Haben Sie von Anfang an gut leben können, auch als junger Sportler auf dem Weg nach oben?
Also angefangen jetzt eigentlich ganz einfach. Ich bin mit 20 nach Magglingen gekommen. In Magglingen konnte dort mal bei den Kunstturner wohnen, in dem Schachamahaus. Der Sepp Zellweger als Beispiel war dort auch noch da oben. Und haben dort gratis um Franco beziehungsweise an Kost und Logis gehabt. Und für den Rest musste ich selber aufkommen. Also teilweise meine Eltern haben mich da ein bisschen unterstützt. Und nachher bin ich dort im Stadtturmverein Bern gewesen. Und dort habe ich noch ein bisschen etwas bekommen. Aber das ist ganz, ganz ein bescheidener Betrag gewesen. Und man hat dann einfach können trainieren. Und man hat ja dann das Ziel gehabt, möglichst gut zu werden, dass ich, als ich mit 20 nach Magglingen gekommen bin, einmal Weltmeister könnte werden oder würde werden, das ist natürlich überhaupt nie geschrieben gewesen. Aber man hat das Ziel gehabt, vorwärts zu kommen. Ich habe immer als kleiner Knirps schon gesagt, meinem Vater, ich gehe an die Olympiade. Und er hat nie gesagt, ja, sondern gesagt, ja, ist gut. Immer mein Ziel eigentlich gehabt. Ich wollte mal an einen Grossanlass und habe das immer total fokussiert gehabt. Und gesagt, dort will ich hin, was muss ich machen? Und das Glück war dann eben Magglingen, Jean-Pierre Ecker, und habe mich eigentlich auf das extrem fokussiert. Und dass es natürlich aufgeht, ist natürlich dann, wie jetzt, natürlich schön. Jetzt kann man schön bluffen und sagen, gesehen, ihr müsst halt nur und dann geht's. Aber die Grundeinstellung muss natürlich schon sein, ich will. Und das heisst, ich muss auch verzichten können. Und wer das nicht kann, wird wahrscheinlich eher Schwierigkeiten haben.
Jetzt hat sie gesagt, als kleiner Bub, das kann man sich fast nicht vorstellen, dass sie mal ein kleiner Bub gewesen sind. Und vielleicht muss man den Leuten daheim noch sagen, sie messen stolze 2 Meter. Das ist wirklich eine beeindruckende Größe. Wie wird man so gross? Also, ist das in der Familie drin? Sind alle Günthörse so gross?
Ja, es ist noch eigentlich spannend. Also meine Mutter ist so gross wie meine heutige Frau. Also mittelprächtig. 1,68
Meter. 1,68
Meter. Ist also riesig. Ja. Aber meine Brüder, der Peter, der Älteste, ist 1,98 Meter. Der Roland, der Mittler, ist 1,94 Meter. Und ich, der Kleinste, 2 Meter. Und auf Seite von meinem Vater sind eigentlich, wenn man so sagen will, die gehen eigentlich schon eher bei den grossen Leuten. Also mein Grossvater war gross, mein Vater war relativ gross, eine Cousine von mir war gross. Also von dieser Seite her haben wir wahrscheinlich die Grösse bekommen. Mhm.
Frau Widmer, Sie sind eine kleine, zierliche Frau, aber nichtsdestotrotz eine sehr beharrliche Frau. Sie haben viel erreicht. Gerade wenn man mit wenig Geld und viel Fantasie in der Kulturwelt unterwegs ist, dann braucht es das eben auch, die Beharrlichkeit und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, dass man es umsetzen kann. Und jetzt probieren Sie, Geld zurückzugeben in den Kulturbetrieb, dass eben solche Sachen weiterhin möglich sind. Mit dem R-Prozent, ich will nur noch mal kurz dort bleiben, was ist denn das grössere Tabu? Dass Sie mit den Leuten über ihren Tod reden müssen, oder dass man über Geld redet? Was ist das grössere Tabu?
Was das grössere Tabu ist, kann ich fast nicht sagen. Und wir reden ja über das Ableben. Ja. Also ich glaube wirklich, das Allerschwierigste für die Leute ist, um das Erbversprechen am Schluss auszufüllen und machen, ist, dass man sich einen Moment lang mit dem eigenen Ableben beschäftigen muss. Man muss sich einfach, ob man nur das Formular, also das Formular ausfüllt, ganz einfach macht und uns eine Kopie schickt. Oder ob man dann gerade ein Testament macht. Das löst bei allen sehr viel aus. Also die Leute, die ich gut kenne, die ein Erbversprechen abgelegt haben, die haben einfach länger gebraucht, wie erwartet. Ich auch. Da hat es plötzlich so ganz viele Sachen gegeben, die ich mir dann auch noch überlegt habe. Wo, im Moment, als ich dann angesessen bin, ist es sehr schnell gegangen. Aber man muss sich Gedanken machen, wo man sich nicht einfach so macht. Mhm. Und das Geld, über Geld schwätzen, das ist, wenn man von 1% redet, nicht wirklich schwierig. Mhm. Ehrlich gesagt.
Dann lassen wir jetzt das Thema Geld im Moment auch auf der Seite und gehen in diesem Gespräch noch etwas weiter. Das Persönliche ist hier in der Bodensee-Region, an diesem traumhaften Frühlingstag. Werner Günther, Sie sind in Uttwil aufgewachsen, 5 Kilometer den See herab von Romanshorn, wohnen aber schon seit 35 Jahren nicht mehr in der Ostschweiz. Was sind so Erinnerungen, die es aufspült, wenn Sie jetzt wie heute für die Sendung hierher kommen?
Also das eine ist immer ganz lustig, mir. Ich wohne ja im Bernbiet und höre immer Berner. Und jetzt kommt man da in die Ostschweiz raus und hört auf einmal den Dialekt wieder.
Sie tönen aber dann auch, als wären sie nie weg gewesen.
Ja, das ist richtig, aber da kommt man da raus und denkt, das ist ein ganz eigenartiger Dialekt.
Das hätte ich mir jetzt nie getraut zu sagen.
Und dann hat man das Gefühl, ich rede auch so. Ich rede ja auch so. Und das ist eigentlich noch witzig, eben, wie man sich auch etwas gewöhnt. Und wenn ich im Bern bin, sage ich immer, redest du immer noch nicht Berndeutsch? Und dann sage ich, nein, ich habe das nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss einen Knopf in die Zunge reinmachen, dass das geht. Aber zurückgängig zur Frage, wenn ich da rauskomme, auslöse, eben, das ist natürlich, man hat Kindheit da verbracht, man hat immer noch, ja, Leute, die man natürlich kennt, aber nicht mehr die Beziehung, weil man schon lange weg ist. Aber es ist schon schön. Also jetzt gerade gestern, als wir hier hingefahren sind, der Raab, der Bodensee gesehen, wir sind hier unten. Wir sind ja im Sommer am Tage, wochenweise am See unten gewesen, haben Steine in den See hineingeworfen, sind baden gewesen, haben Dummheiten gemacht und so weiter. Also das kommt einem natürlich dann sofort wieder Ruhe. Und es ist, ja, darum sind wir wahrscheinlich in der Westschweiz, aber im Kanton Bern auch wieder an den See gegangen, weil das eigentlich so ein bisschen...
Am Bielersee sind Sie so jetzt daheim. Sie haben gesagt, Sie haben schon als kleiner Bub gesagt, ich gehe mal an die Olympiade. Sie haben aber nicht gerade mit Kugelstossen angefangen. Sie haben auch mal Eishockey gespielt als kleiner Bub hier in Uttwil. Gibt es dort irgendeinen Mentor, der Ihnen so ein bisschen aufs Eis geholfen hat? Oder war das in der Familie gewesen, alle Eishockey gespielt?
Also muss ich sagen, der älteste Bruder, Peter, hat im EAC gespielt. Wir hatten natürlich diese Weihern im Winter, die gefroren waren. Da hat man einmal noch die Schraubendampfer, haben wir ihnen gesagt, wo man die Schuhe geschraubt hat und etwa die Sohle verloren hat. Und dann hat es ein Turnier gegeben auch dort und auf diesen Weihern. Und ich bin dann mit 11 und 12 im EAC Uttwil gewesen, als Goalie. Und da kann man vielleicht dazu sagen, der Ueli Eckmann, der war so ein bisschen ein Mentor von mir, der hat mir einmal geholfen, die Goalie-Ausrüstung anzulegen. Und der Ueli Eckmann wird heute 95. Ich habe heute Morgen noch ganz kurz mit ihm telefoniert. Der war ganz herzig, ja. Und ist noch eindrücklich und ich mag mich noch gut erinnern. Das war 1972, als ich 11 war. Bin ich auch, ja, nicht das erste Mal, aber im Goal gewesen, da haben wir in Wiel, das vergesse ich nie mehr, Wiel, St. Gallen, haben wir ein Spiel gehabt. Und da hat mir auch geholfen. Aber das war natürlich eine Goalie-Ausrüstung. Also, das ist wie Schlachtmorgarten. Also, das ist Schoner und so. Dass, also, wenn du einen rechten Schuss bekommen hast, das hat dann gezwickt. Und ich mag mich erinnern, in Wiefeld, da habe ich mal vom Reto Sturzenegger, der ist leider gestorben, einen Schuss in die Schultern überkommen. Ich konnte den Arm nicht mehr lupfen. Ich habe nur noch gehüllt, bin in die Garderobe. Und ich habe gemeint, das ging nicht mehr. Und heute ist das natürlich schon besser. Und zurück noch mal schnell zu dem Ueli Eckmann. Das war natürlich jemand, der gelebt hat für den EAC, der geschaut hat, wo, wie es heute auch wahrscheinlich in der Kultur Leute braucht, die sich identifizieren können, Leute begeistern, Leute mitreissen, Leute können für ein Projekt begeistern. Das sind die, die man heute noch braucht.
Das sind Sie, oder, Esther Wittmer? Sie haben hier in der Region nämlich auch etwas aufgebaut. Sie haben ein Festival auf Rorschach gebracht. Sie haben auch den Kulturpreis von der Stadt bekommen für das. Uferlos hat das Festival geheissen. Und das hat es sogar einmal geschafft, Zürich-West auf Rorschach zu bringen. Sie schauen aber mit ein gemischten Gefühlen zurück, haben Sie mir gesagt, auf den riesen Erfolg, den Sie haben mit Zürich West.
Ja, das ist ein wahnsinnig erfolgreicher, aber ein super schwieriger Abend gewesen, wo wir den Vertrag gemacht haben mit Zürich West. Sind die gerade so, die haben uns interessiert, wir haben gefunden, das ist ein super Album, die müssten wir jetzt eigentlich einladen. Und nachher ist, das war irgendwie im Februar, März. Das Festival war trotzdem noch im Juni. Und im Juni, wo dann das Konzert stattgefunden hat, sind die gerade total angesagt gewesen. Also wirklich, das ist gerade abgegangen. Überall. Und wir sind völlig überrennt worden. Wir sind komplett überfordert gewesen. Das Zelt war zu klein gewesen. Dann haben wir noch wahnsinnig Krach bekommen, weil die einen wollten alles absperren, die anderen, ich habe eh noch gefunden, auftun, ist egal, wir haben schon längstens genug Eintritt, jetzt machen wir einfach auf, das geht aber natürlich nicht. Es war wahnsinnig, es war ein super Konzert, ein guter Abend, aber wir waren komplett überfordert. Das war im dritten Jahr und da hat dann auch so einen Bruch gegeben. Dort hat man die Organisation wirklich überdenkt. Ich habe nachher mit fast einer neuen Crew weitergemacht. Das sind Leute, die von Anfang an ein bisschen dabei waren, aber nur ein bisschen, nicht wirklich zu den Gründern gehört haben. Und von da an hat man einfach nochmal organisatorisch müssen gewisse Sachen verändern.
Aber es war recht erfolgreich. Warum haben Sie denn aufgehört mit dem?
Ja, das war erfolgreich. Also, da hat es so ein bisschen als Volksfest angefangen. Mhm. Und man hat dann wirklich am Profil können arbeiten. Vor allem ab dem Moment, wo man so ab dem dritten Jahr, finde ich, haben wir sehr sorgfältig programmiert. Theater und Musik vor allem. Es war auch wichtig, die beiden, den Treffpunkt dort am See, angefangen haben können, weil mein Bruder hat dort mal noch ein Restaurant-Hotel von meinen Eltern geführt und dann gefunden, komm, das ist doch lässig, dann haben wir im Sommer gerade auch noch eine Gartenbeiz, die wir nicht hatten. Und mit der Zeit sind einige von den Leuten weggegangen. Wir haben dann da wie importiert, also ich habe auch in Zürich gewohnt, habe andere Projekte gemacht und wir sind dann so wie ein Satellit.
Dann ist immer es so ein bisschen verkehrt auch.
Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man sich dann auch überlegen, was wollen wir eigentlich. Und ich habe ganz stark gefunden, das ist komisch. Es passiert immer weniger in dieser Gegend. Also Rorschach ist hier in meinen Augen auch ein bisschen zu tot gespart worden. Gerade kulturell, man hat auf andere Werte gesetzt. Und wir hätten gerne einen festen Betrieb gehabt. Ich habe gefunden, einmal im Jahr 10 Tage so ein Feuerwerk abzulassen, wo eigentlich gar nichts mehr mit dem, was unter einem Jahr dort passiert und wenig mit den Leuten auch von dort. Das Publikum ist auch immer mehr von außen gekommen. Stattfindet es schwierig. Und einem von den wichtigen, also wir haben dann einmal eine Pause gemacht. Nach dieser Pause sind wir nie mehr gekommen. Wir haben dort andere Sachen wählen. Wir haben auch ein sehr schönes Projekt gehabt, wo wir in einer Brache haben wollen, ein Theater, einen Musikclub einrichten. Und wir hätten den ziemlich sicher finanzieren können, den Bau, aber den Betrieb nicht. Und das hat mich nicht interessiert.
Sie haben angesprochen, der Bruder hat das Hotel der Eltern übernommen. Das ist ein Haus, das quasi mit Blick auf den See, so ein richtig traumhaftes altes Gebäude, ganz, ganz nah am See, ist heute kein Hotel mehr. Sie sind dort aufgewachsen als Kind von Hoteliers. Wie muss man sich das vorstellen? Hat man da noch irgendwie Privatsphären als Familie? Sitzt man da mal am Abend miteinander in der Stube? Oder wenn man in einem Hotel aufwächst, ist man immer unter Leuten?
Nein, also wo wir klein waren, solange wir in der Schule sind, ist der Familienalltag, das war total durchstrukturiert. Also es war ganz klar, dass wir mit unserem Vater und teilweise Leute vom Personal zu Mittag gegessen haben. Immer am grossen Tisch. Zum Morgen haben wir die ganze Familie immer miteinander gegessen. Und wenn wir heimgekommen sind von der Schule, dann ist man schnell unten, also ins Restaurant rein, Grüezi sagen, so sich quasi anmelden. Und dann ist man aber wieder verschwunden. Und dann war den ganzen Nachmittag meine Mutter in der Wohnung. Sie hatte eine riesige Wohnung gehabt. Und in der Mitte von dieser Wohnung hat es, wir haben dem Stübli gesagt, aber es war riesig, vor allem hat es einen grossen Tisch gehabt. Meine Mutter hat dort am Nachmittag immer mit noch 1-2 Mitarbeiterinnen gelettet. Also sie war an der Mangel gewesen, jemand hat von Hand gelegt, es hat massenhaft Wäsche gehabt. Also Bettwäsche, Tischwäsche.
Kindheitserinnerung ist massenhaft Wäsche auch.
Ja, das ist eine grosse Erinnerung.
Herr Günther, wenn wir Kindheitserinnerungen noch mal ein bisschen anschauen. Von Ihnen hat man gehört, Sie hätten auch schon mal ein paar Leute einen Speer in den Garten gerührt. Aber das war nicht als Kriegserklärung gedacht, oder?
Ja gut, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen und sagen, zu Utwil haben wir einen Platz gehabt, wo entweder ich zu gut war oder der Platz nicht genug lang, dass es gelangt hätte. Wir haben aus der Wiese ein bisschen Anlauf nehmen, dann ist man so ein Börtchen dran und hat man vielleicht 2-2,5 Meter Teer gehabt. Und dort hat man dann können dementsprechend Technik machen, dass man einen Speer geworfen hat. Wenn man Wein geworfen hat, hat man dem Nachbar in den Garten geworfen. Und dann hat man ganz schnell müssen sein, dass man vor dem Nachbar den Speer wieder verwutscht hat, weil sonst ist der weg gewesen. Der hat das nicht so Freude gehabt. Und ja, das sind so Sachen gewesen. Oder wir haben Stabhochsprung gemacht, dort mal noch mit einer Aluminiumstange. Links war auch ein bisschen Stachel dran gewesen. Man hat Haselnussstuden und im Weg. Also wir sind dort ein bisschen, ja, wenn es geht, ist gut. Wenn nicht, flieg mal irgendwo ins Zeug rein. Das war so ein bisschen unsere Devise gewesen. Und beim Werfen natürlich ähnlich. Also dort hat man den Springqualitäten auch noch trainieren können, dass man möglichst schnell den Speer holt.
Wenn wir jetzt vom ganz Kleinen, also vom Anfangen von dem Sportplatz in Uttwil, aufs ganz Grosse gehen, auf Ihre Jahre, wo Sie als Weltmeister einen Titel um den anderen geholt haben und auch durch die Welt gezogen sind, an die Meetings, an die Wettbewerbe. Das war eine Zeit, wo es noch Ostblock gegeben hat, wo Sie auch in die Länder gereist sind für Wettbewerbe. Hat man sich da frei bewegen können? Oder haben Sie dort als Sportler quasi auch immer so eine wohlmeinende Gruppe von Herren in grauen, unauffälligen Jäckchen um sich herum gehabt, die geschaut haben, was man macht, mit wem man redet, was man sagt?
Also aufgefallen ist mir das an und für sich nicht, ob ich bewacht war, wären wir eigentlich auch gleich gewesen. Aber es ist natürlich so gewesen, alles haben sie nicht können kontrollieren. Ich habe mit dem Udo Bayer, das ist ganz ein guter Kollege in der Zwischenzeit, der war in der DDR dort mal gewesen, und in der Katakombe meistens auch Medaillen gewonnen, ich auch. Da konnte man miteinander schnören und. Und ich mag mich erinnern, ich muss schnell erzählen, die Geschichte. Wir haben uns 1986 in Stockholm haben wir den Wettkampf gehabt. Und dann hat er gesagt, du Werner, kannst du mir so ein paar so Poloshirt organisieren? Dann sage ich, ja, das ist doch kein Problem, wie viel brauchst du? Ja, so 5, 6. Ja. Dann war Stuttgart die Europameisterschaft gewesen. Er ist dritter geworden, ich habe gewonnen. Und dann sagt mir der Katakombe, sagt der Werner, hast du meine T-Shirt? Dann sage ich, ja, klar. Nach der Siegerehrung sind wir ein Schweizer Haus. Dann sage ich, komm schnell rein, wir nehmen etwas. Ich sage, nein, ich bin Hauptmann der Volksarmee, das geht nicht. Und dann bin ich die T-Shirt geholt, dann hat er seine Jacke aufgemacht, hat er so am Bauch gebunden, Jacke zu Merci und verschwunden. Und es ist schon noch eindrücklich. Und ja, da kann man vielleicht den Bogen spannen und sagen, wie schön, dass wir es eigentlich haben. Gut, jetzt in der Zwischenzeit hat das auch schön. Wir treffen uns ja immer mindestens einmal im Jahr. Aber es waren schon spannende Momente gewesen.
Sie sagen, das ist heute noch ein guter Freund von Ihnen. Mhm. Wie haben Sie Kontakt gehalten mit ihm? Hat er Sie können besuchen? Also, es ist ja sehr eine enge Beziehung. Er hat Ihnen auch sehr vertraut, offenbar, dass er da Sie gebeten hat, ihm die Worte zu besuchen, die er gewusst hat, offiziell bringt er das nicht heim. Hat man sich da gegenseitig mal können besuchen und auch privat Zeit verbringen?
Nein, also bis 1989, eigentlich, wo die Mauer gefallen ist, hat man eigentlich nur über Wettkämpfe Kontakt gehabt. Also wenn man sich getroffen hat, irgendwo auf einem Wettkampfplatz wieder, hat man können miteinander diskutieren und so, aber sonst ist das nicht möglich gewesen, nein. Und Szene ist eigentlich noch gewesen, das hat mich noch, berührt mich eigentlich heute noch. 1988, an den Olympischen Spielen in Seoul, hat er eigentlich seinen Rücktritt entgegen. Mhm. Und dann haben wir uns noch verabschiedet, das kommt mir jetzt also gerne noch emotional ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mal heiraten würde, ob er einladen darf. Dann hat er gesagt, ich komme sehr gern, aber du musst über den DDR-Verband dort mal noch und. Ob das dann bewilligt wird, weiss ich nicht.
Und ist er dann an Ihrem Hochsee
gewesen? Ist er dann gekommen, ja. Aber da ist, haben wir dann kein Problem gehabt, weil die Mauer weg war und er konnte dann ausreisen, wie er können und wollen. Und ja, dann ist er dann da. Unter anderem auch in Rommensong gewesen, wo wir geheiratet haben.
Esther Widmer, Reisen war für Sie auch ein Thema gewesen. Ganz, ganz früh eigentlich, nach der Schulzeit, sind Sie weg von Rommenshorn und sind unterwegs, vor Urschach. Jetzt ist es mir doch passiert. Tut mir leid. Ich habe schon im Vorfeld von dieser Sendung die beiden Städte immer durcheinander gebracht und habe mich jetzt so konzentriert und es hat doch nicht gelangt. Also vor Urschach sind Sie weg und sind in verschiedenen Städten. Sprachen ist so Ihr Talent, das Ihnen mitgegeben worden ist. Sie reden auch 5 Sprachen.
Zu einzelnen Städten haben Sie auch so soziale Familien, oder? Wo so Verbünde, die geblieben sind. Sie haben mir erzählt, Malaga, glaube ich, wo so wie eine Sprachfamilie entstanden ist, wo Sie regelmässig sind.
Ja, das stimmt. Also mitgeben mir die Liebe zur Sprache ganz sicher mein Vater. Und auch das Haus, er ist ein wahnsinniges Talent, sieht sehr gut Französisch, Italienisch können. Und dann bin ich natürlich in einem mehrsprachigen Haus aufgewachsen, in einem Haushalt, wo es immer als Hotel, Gäste hatte, ja. aus verschiedenen Ländern. Aber vor allem auch Personal. Also am Anfang sind Italiener, Spanier, am Schluss Türken, also von überall auf der ganzen Welt. Das hat mich beeinflusst und ich habe vor allem, das hat mich interessiert, aber ich habe vor allem auch aus dieser engen Verwandtschaft weg. Also das war klein und das war eng und wenn man so als Gewerblertochter aufwächst, dann kennen einem alle und es wissen alle alles. Das hat mich, ich wollte mich dort wirklich befreien und wollte einfach in grössere Städte, hat mich total fasziniert. Ich hatte dann die Möglichkeit, gerade ein Jahr nach London zu gehen. Das war ganz ein wichtiger Moment. Dort habe ich auch angefangen, sehr viel ins Theater zu gehen. Das hat sich halt so ergeben, weil Leute um mich herum waren, die das gemacht haben. Ich habe immer noch Kontakt mit der Wege, wo ich dort in England gewohnt habe. Und dann bin ich aber sehr schmal, glaube ich, 8 Monate nach Malaga, wo ich Spanisch gelernt habe. Und dort bin ich immer ein bisschen mit einem Bein geblieben. Und wir gehen heute noch, also ich, eine Freundin von mir und ihre Familie, die habe ich lustigerweise dort in dieser Sprachschule in Malaga kennengelernt. Wir mieten jedes Jahr ein Haus am Meer, wunderschön. Das Haus haben wir schon gesehen 1980, also das ist der erste Sommer, den ich dort verbracht habe. Dort war es eine Ruine und ich habe immer gesagt, das Haus kaufe ich dann im Fall irgendwann mal.
Haben Sie es gekauft? Gehört Sie nicht?
Nein. Nein, das ist eine ehemalige Militärzone. Und das Gute an dieser ehemaligen Militärzone ist, dass es mittlerweile einfach ein wunderbares Naturschutzgebiet direkt am Meer ist, wie es an dieser Küste fast nicht mehr gibt. Aber ich bin vor ein paar Jahren, sind wir auch wieder auf Malaga in die Ferien, wie immer, die Freundin von mir mittlerweile mit einer Familie. Und dann sagt der eine, der auch gewusst hat, dass sie immer gesagt hat, ich kaufe dann das Haus, sagt er, du, dein Haus können wir jetzt mieten. Dann sind wir da anschauen gegangen. Zufälligerweise sind die Leute gerade daheim gewesen, bin rauf und habe dann die Telefonnummer gefragt. Ich sagte, kann man da wirklich mieten? Das sind 2 Hausteile, 2 Schwestern, die da gehören. Und nachher habe ich das erste Mal gemietet, allein, zu meinem 50. Geburtstag. Und dann sind wir irgendwie 12 Leute dort gewesen. Manchmal ist noch jemand von Malaga auf Besuch gekommen. Und mittlerweile mieten wir es einmal im Jahr, die Freundin von mir mit ihrer Familie. Und dann rufen wir unsere Freunde in Malaga an und sagen, wir sind im Fall dort. Und dann trudelt immer wieder mal jemand ein. Manchmal bleiben es 2-3 Tage. Manchmal kommen sie nur zum Nacht. Das ist sehr eine enge, wichtige Beziehung, die jetzt mittlerweile...
Und einen speziellen Ort für sie auch, spürt man. Es gibt so einen Ort, wo sie beide noch verbindet, außerhalb von der Ostschweiz, wo sie wahrscheinlich nichts voneinander gewusst haben, aber doch sehr nah beieinander gelebt und gearbeitet haben. Nämlich in der Zeit, wo sie für die Expo tätig waren. Sie sind für die Art Deplage in Murten, glaube ich, haben sie gearbeitet, Esther Wittmer. Ganz kurz, dass wir auch den Begriff Kulturproduzentin mal so ein bisschen erklärt haben. Oder? Also weiss man nicht so recht, was machen denn die? Sind die verantwortlich für den künstlerischen Inhalt oder für alles andere, vom Toi-Toi-WC bis zum Parkplatz und zu der Unterkunft der Künstler? Was können Sie vielleicht ein Beispiel von der Expo sagen? Was macht man so als Kulturproduzentin?
Also man ist für alles zuständig, außer die Kunst. Und es ist tatsächlich so, also von... als Produktionsleiterin oder Produzentin hat man mit allen Gewerken zu tun. Man muss den Überblick behalten und man ist natürlich in ganz engem Kontakt mit dem künstlerischen Personal. Also mit der Regie, man hat aber auch mit Bühnenbildern, also man macht alle Verträge.
Und man macht allen alles möglich, kann man sagen, oder? Und alles bei der Expo war mir ja nicht so sicher, kommt denn das wirklich und kommt das gut? Werner Günther, Sie sind das anschauen bei Ihnen zuhause, in der Nähe, in Murten. Was hat Sie beeindruckt? Was hat Ihnen gefallen, dort mal an dieser Expo?
Es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Es gibt Widersprüche, es gibt Positives, es gibt Verrücktes. Und manchmal ist es einfach schwierig, auch gewisse Sachen können aufzunehmen und zu sagen, was ist das überhaupt? Oder was soll das darstellen? Oder das verstehe ich nicht. Und das ist ja manchmal auch die Schwierigkeit, Künstler zu verstehen oder Kunst zu verstehen. Und da habe ich zwischen ihnen schon manchmal meine Schwierigkeiten. Jetzt ist einfach die Frage immer, was ist Kunst? Wie tut man Kunst definieren? Und für mich, einer, der Sport macht, 22,30 Meter, ist gut oder nicht gut, ist das klar. Und wenn man Kunst nimmt, dann ist das halt schwierig. Ist jetzt das ein schönes Bild oder nicht? Und ist Kunst, hat das mit Können zu tun oder nicht? Und wenn man es mit Können wieder vergleicht, dann kommt es wieder ganz einen anderen Touch natürlich über. Und das ist ja so für meine Herausforderung, aber das ist ganz meine persönlich. Wenn wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen länger miteinander reden, gibt es da vielleicht gewisse Punkte schon, wo man gleicher Meinung was wir sind. Aber es ist für mich ganz, ganz schwierig.
Es ist ja unübersehbar, mögen sich vielleicht auch noch viele erinnern, da im Kino in Romanshorn oder zuhause am Radio, der Würfel von Jean Nouvel, der rostige, riesige Würfel im See. Hat Ihnen das gefallen, Werner Günther?
Also mir hat es gefallen von der Wucht her und von der Grösse. Aber ich persönlich finde es auch gut, hat man den wieder weggenommen.
Oh, ich auch. Nein, das finde ich im Fall auch. Also ich habe mich dort sehr gewehrt, weil der Monolith war ja wunderschön gewesen. Und der war auch wunderschön bespielt gewesen. Mit dem Panorama von der Schlacht von Murten, mit der Umsetzung, mit den Filmen rein. Aber es hat Leute gegeben, die den wirklich behalten wollten. Und wenn man den behalten hat, ohne die Mittel, um den so betreiben und bespielen, wie der eben während der Expo bespielt werden konnte, dann wäre das einfach nur ein Rosthaufen gewesen. Und da muss man sich einfach wirklich bewusst sein, das Grossartige an dieser Expo eben auch gefunden, dass es ephemer war, dass alles wieder abgebaut worden ist und dass die Erinnerung ist das Nachhaltige und das, was die Leute dort erlebt haben, wahrscheinlich also sind ganz andere Sachen wie ich. Aber das war das Wichtige.
Von den Hobbys, Werner Günther, an einem Tag wie heute, man sieht überall, dass alle ein bisschen in der Garage an ihren vielleicht Cabriolets oder eben TÜV rumschrauben. Sie sind ein leidenschaftlicher TÜV-Fahrer. Wären Sie heute unterwegs, wenn Sie nicht da wären?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich wäre es mir noch ein bisschen zu kalt. Ich bin auch so ein Schönwetterfahrer eigentlich, aber muss auch sagen, dass ich in der Schweiz nicht mehr wahnsinnig viel TÜV fahre. Ich tue zwar einen guten Kollegen, wo wir gut Trial fahren gehen, ich tue ein bisschen Enduro fahren. Ich habe auch eine TÜV-Instruktor-Ausbildung noch gemacht, also ich tue Ferienreise mit dem Fahrlehrer zusammen machen, mit dem Jacques Gorny Fahrsicherheitstraining. Und so komme ich an und für sich zum TÜV-Fahren relativ viel. Und auf der Strasse muss ich sagen, bin ich gerne mal ein bisschen zügig auch gefahren, vor allem im Ausland. Aber heute muss ich langsam sagen, ich bin gleich, habe schon 3 rechte Abstiege oder Abflüge gemacht mit dem TÜV, aber wirklich brutal. Da braucht dann nicht viel, dass man dann eben irgendwo im Spital ist. Wenn man dort wieder rauskommt, ist ja gut, aber es ist einfach... Es
also Sie hatten schon zehnmal gehabt, würden
ja,
Sie sagen?
Ja, schon mehrmals in meinem Leben, ja.
Und wenn Sie jetzt gehen TÜV fahren, was fasziniert Sie denn? Ist es, ich habe schon das Gefühl, die Geschwindigkeit ist schon auch noch etwas, oder? Da höre ich so ein bisschen raus.
Auch ein bisschen, ja, aber ich denke... Das ist eben Können. Ich will etwas können. Also ich will den TÜV beherrschen und nicht den TÜV beherrscht mich. Also ich will Kurven sauber fahren, ich will richtig können bremsen, richtig schauen und so weiter. Ich will es beherrschen. Und das will ich eigentlich überall. Ist mir gleich, was ich mache. Ich will es können und nicht einfach ein bisschen dran herum. Klar, auf dem Niveau, wenn ich Hockey spiele, würde ich mich verbessern. Aber Weltmeister wäre ich dort auch nicht mehr. Und im TÜV-Fahren wäre ich es auch nicht mehr. Aber ich würde das, was ich mache, besser können also nicht wie sie, sondern ich mich können verbessern. Mhm. Und das ist eigentlich mein Ziel. Und das ist überall, alles, was ich mache, ob das jetzt eben Töff fahren ist oder nicht, perfekt fahren, super fahren, richtig bremsen, richtig schauen. Und dann ist alles viel sicherer. Und für die Umwelt, für die anderen und für sich selber auch.
Eine Leidenschaft, wo man spürt, wie sie sich reingeben, eben nicht nur beim Sport, sondern auch zum Beispiel beim Töfffahren. Eine Leidenschaft von Ihnen, wenn es nicht nur um Kunst geht, ist Küche. Sie sind, es gibt auch so eine Verbindung, oder? Dass sie eigentlich sich in den Kulturkuchen reingekocht haben, könnte man fast sagen. In dem, dass sie, glaube ich, am Zürcher Theaterspektakel und an anderen Orten auch in der Küche gestanden sind.
Ja, das stimmt. Reingekocht habe ich jetzt noch nie gehört, aber das ist sehr schön. Das stimmt. Das ist gut. Nein, ich habe immer sehr gerne gekocht. Also ich bin auch als Kind viel in der Küche gesessen und habe geschaut, was da reinkommt, wie viel Material dort verarbeitet wird, was für wahnsinnige Bleche von Fisch angeliefert worden sind.
Also aus dem Bodensee?
Aus dem Bodensee, ja. Da war der Bodensee noch, ist viel dreckiger gewesen, aber es hat viel mehr Fisch gehabt. Also die Fische klagen ja, der See ist einfach super, darum hat es keinen Fisch mehr. Und wir haben das Menü, vor allem am Freitag, ist gemacht worden, indem dass man geschaut hat, was bringen die Fische. Und da hatten wir mindestens 3 Sorten Fisch gehabt, vor allem Egli, Felchen und Drüschen, Zander ab und zu. Und dann die Felchen, die hat man ganz verarbeitet. Also in dem Mittagsmenü hat es ganze Felchen gegeben. Nach dem Mittag sind die filetiert worden und gefroren, weil unser Vater gesagt hat, die kannst du noch nicht mehr essen. Die
also am Abend hat er schon gefunden, ist nicht mehr frisch.
Hat er gefunden, das geht nicht. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Also ich habe wirklich Bilder von dieser Küche, die eine Produktionsküche war, wo man viel Herdöpfel verarbeitet. Das war eine ganze Strasse. Also mein Vater mit... am Anfang waren es vor allem Frauen aus der Steiermark, die geholfen haben zu arbeiten. Nachher hat sich dann da verändert. Aber das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich wäre eigentlich gerne Köchin geworden. Da haben wir da einen Moment lang überlegt. Und dann hat man mir da aber abgeraten. Also vor allem mein Vater gefunden, du, also... Das ist einfach zu hart für dich. Da haben die Mädchen noch keine Kochlehre gemacht. Mein Bruder, das war klar, der macht eine Kochlehre. Und ich habe dann immer wieder probiert und bin auch mal immer wieder heim, wo mein Bruder das Restaurant von meinen Eltern übernommen hat. Er hat ganz anders gekocht, also weniger traditionell. Es hat mich mehr interessiert. Ich finde heute noch eine super Küche gehabt. Er hat wirklich so... halt traditionelles Handwerk, aber hat das anders, heute sagt man, neu interpretiert. Und dann wollte ich zu ihm kochen. Ich fand, jetzt könnte ich doch bei dir lernen kochen und dann können wir auch noch den Ofen losmachen. Und dann bin ich gekommen und habe aber dann einfach andere Sachen machen. Ich habe dann sofort im Büro gearbeitet und am Buffet und bin ich an dem Herd gestanden. Und nachher habe ich für Kultur angefangen, kochen, mal auf einem Film drehen.
Mal eben nicht am Büro ein Kultursüppli zu kochen, sondern echt zu kochen. Das ist dann gegangen, plötzlich in diesen Beizen an diesen Festivals. Dort haben sie dann richtig an Herd
können. Ja, dort haben sie mich auch. Also in der... Also ich bin auch masslos überschätzt worden am Anfang. Ich weiss noch, der Rolf Salzmann, der seit vielen, vielen Jahren die Ritthalle führt, hat hier ein Beizkamp-Theaterspektakel. Wir haben uns aus einer WG gekannt und ich habe dort viel gekocht, auch für viele Leute. Und da habe ich schon können, bis 20, ein Menü. Und er hat dann gefunden, du kannst zu uns kochen und hat mich angekündigt als super Wahnsinnsköchin. Und ich bin komplett überfordert.
Also man muss sagen, das ist die Restaurant an dem Zürcher Theaterspektakel, das sind riesige Zelte mit ganz langen Tischen, wo hunderte von Menschen drin Platz haben und alle kommen gleichzeitig, weil wir ja nachher miteinander das Theater schauen. Also es ist keine einfache Ausgangslage.
Nein, aber am Anfang bin ich aus der Küche rausgekrochen am Abend. Ich dachte, ich kann das nicht. Und dann ist es aber irgendwie gegangen und ich habe es wirklich sehr gerne gemacht und habe immer wieder gefunden, irgendwann koche ich mehr. Und dann habe ich in dieser Reithalle zwei Tage in der Woche kochen können und habe so mein Sockel eigentlich verdient. Also da, was ich zum Leben gebraucht habe und auch können im Theater mich entwickeln, habe viel gelernt und habe nicht alles müssen annehmen. Das war total wichtig. Ich habe mich dort nicht müssen von einer Produktion zur anderen hangeln. Ich habe wirklich können auswählen und auch können sagen, ich will, wenn ich etwas mache, dann will ich nicht nur produzieren, sondern will auch ganz nah an dem Projekt sein, auch inhaltlich. Und haben wir dann da eben mit dem Kochen, habe ich mir da verdient. Und das war sehr lässig gewesen. Und ich finde immer noch, irgendwann möchte ich wieder mehr kochen.
Und heute sind Sie eine Art Christkindchen von der Kulturszene, oder? Jetzt in wenigen Wochen habe ich gehört, verteilt Erbprozent zum ersten Mal Geld. Dann kommt da die Esther Widmer zurück in die Szene mit den Taschen voller Geld. Wie verteilt man denn das gerecht? Das Geld, das da vererbt wird für die Kultur, das ist ja noch schwierig, oder?
Ja, gerecht kann man es nicht verteilen. Also, aber das ist ein gutes Stichwort. Es wird an der Kulturlandsgemeinde, wo das Thema Optimieren ist, grösser, glücklicher, gerechter, dort wird es verteilt. Und wir vergeben etwas über 100'000 Franken. Das ist zustande gekommen, nicht weil Leute gestorben sind, sondern weil Leute, die ein Erbversprechen gemacht haben, gesagt haben, wir geben euch das Geld jetzt schon. Also quasi mit warmen Händen weitergeben, auch können mitverhandeln. Und wir haben
wie haben Sie jetzt das formuliert? Mit warmen Händen weitergeben?
Ja, yeah, mit
Also noch zu Lebzeiten, ja. Sagen da Händler, machen etwas.
Ja, wirklich. Zu Lebzeiten. Und wir haben jetzt zusammen auch mit den Erbversprechenden darüber geredet, was will man denn fördern? Und dort ist immer so ganz klar, ist man von einem breiten Kulturbegriff ausgegangen. Also eben nicht einfach nur für Kunst. Man ist auch davon ausgegangen, dass man wertschätzend will fördern, dass man keine Gesuche machen, aber dass man partizipativ arbeitet, einerseits mit den Leuten, die ein Erbversprechen gemacht haben, die sich können.
Also das heisst, wenn ich sage, ich gebe ihnen das Prozent und ich gebe es ihnen noch zu Lebzeiten, dann kann ich auch ein bisschen mitbestimmen, wer das Geld bekommt.
Nein, das kann man nicht. Man kann nicht sagen, ich gebe euch Geld, ich will, dass es die Institution bekommt, dann müssen wir sagen,
dann braucht
sehr
es
schön. Ja, nein, das ist super, aber dann gehen sie es doch gerade denen direkt, dann braucht sie es nicht. Aber alle, auch die nicht zu Lebzeiten gehen, sondern die einfach ein Erbversprechen machen, die sind eingeladen, um immer wieder mit uns darüber nachzudenken, was genau tut man jetzt fördern. Und in diesen sogenannten Foren entstehen dann Gefäße. Also wir haben jetzt im Moment 3 Gefäße, die man bespielen kann. Das eine ist Wertschätzung, da kommt eine Institution einfach einen Betrag über und dann sagt man, ihr macht seit so vielen Jahren so gute Arbeit, macht so weiter, ohne grosse Auflagen.
Wenn du bei den Institutionen noch einhängen, Werner Günther, sie sind Magglingen. Magglingen ist die Institution für Sport. Da sind auch Bundesgelder drin, im Sport ist man da ein bisschen besser, sage ich jetzt mal, organisiert und finanziert. Wie das weitergeht. Sie haben sich im Schwingsport auch mal ein bisschen umgeschaut. Da hat man gehört, der Werner Günther hilft. Und nicht mit Geld, sondern effektiv. Der Schwinger zeigt ihnen ein bisschen, wie sie können, das Optimum aus sich herausholen. Man hört, sie sind auch schon Bob gefahren. Dort beim Bob muss ich sagen, dass sie mit ihrer Kraft das Teil subito in den Eiskanal hineinschieben können, war mir klar gewesen. Ich kann mir schlecht vorstellen, wie sie ihre 2 Meter in den Bob hineinfaltet. Ist das gegangen? Sind sie da reingekommen in den Bob?
Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, also, das war mit dem Eckehard Fasser damals. Das war 100 Jahre Bobrun in St. Moritz. Das war im 90er gewesen. Und da hat man den Bob extra so gebaut, dass ich reingekommen bin.
Also länger?
Ein bisschen breiter hat man müssen. Und es ist effektiv so, es ist also nicht ganz einfach. Und dann hat man die langen Beine. Und dann hat man immer, wenn man die Beine tut, müssen schauen, dass man Meckerhaar die Füße nicht vor das Gesicht gebracht hat. Nein, aber das schön Platz können. Und das Einsteigen war nicht ganz einfach, gewesen, eben mit den langen Beinen und. Aber es war eigentlich etwas Spannendes. Gewesen. Und gleichzeitig ist es, habe ich gesagt, es ist ein bisschen wie am Kilby irgendeine so eine Nacht in Bahn zu fahren. Also im Grunde genommen muss man hinten drauf hocken und mitfahren. Also man muss die Bahn kennen und kann nicht einfach hinten hocken, schlafen und dann klöpfelt einen auf den Helm, jetzt sollst du dann bremsen, wir sind im Ziel. Also man muss schon mitfahren und das war eigentlich noch spannend gewesen, aber nicht ganz meine Welt.
Und das mit dem Schwingen?
Im Schwingen ist einfach so, dass viele Schwinger natürlich Macklinge sind. Die machen ihre WK, ihre RS da oben, die Spitzensportler-RS. Und dort ist vor allem, habe ich mit dem ehemaligen Trainer Jean Pirecco, Matthias Sempach, tun ich ein bisschen mithelfen. Also ich bin nicht der Touchmeister, sondern ich tun einfach gewisse Sachen mit, nicht bestimmen, sondern mit trainieren, schauen, machen. Das ist eigentlich so ein bisschen. Und das Gleiche ist das auch dort mit der Valerie Davis, die Neuseeländerin, die ja etwa 6 Jahre in Macklingen war, wo in Macklingen eigentlich von der Infrastruktur und von den Trainern profitiert hat. Und ja, das wäre eigentlich auch das Ziel. Oder? Das Gleiche ist, wenn man eigentlich schaut, wo muss ich welche Qualität abholen, damit ich vorwärts komme. Also muss ich vielleicht dem Kugelstösser vorbeigehen, ich muss vielleicht einen vorbeigehen. Und dann kommen wir eben weiter in der Kultur an und für sich auch, wo habe ich welche Leute, die mir helfen können. Und helfen nicht nur mit der Arbeit, sondern auch die Leute muss man emotional binden können. Sobald ich emotional dabei bin und irgendwo das Gefühl habe, ich helfe damit, dann hat man ganz einen anderen Bezug zu allem. Und dann fängt es an zu leben. Und dann fängt es an spannend zu werden. Und dann fängt es an, ich kann mir sagen, Frau Lager, kommen Sie, das machen wir. Und sie sagt, ja, mache ich gerade mit. Das sind, so kommt man vorwärts. Und das andere ist einfach, man gibt etwas und tut das gewisse Beruhigen, schauen, macht weiter. Und das ist im Sport ganz, ganz wichtig.
Also die zwei Förderer, die wir jetzt hier im Persönlich heute gehört haben, der Werner Günther und Esther Widmer, sind also zwei Menschen, die vieles möglich machen, auch für andere. Heute mit ihrem Engagement, was machen Sie ganz persönlich jetzt noch mit dem angefangenen wunderbaren Frühlingstag? Frau Widmer, ganz kurz.
Es ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich noch mit der Fähre auf Friedrichshafen, ein bisschen auf der See.
Weil es einfach so schön ist. Werner Günther?
Ja, wir werden dann irgendwann wieder Richtung Westschweiz gehen, aber jetzt werden wir hier noch mit ein paar Kollegen zusammensitzen, etwas trinken, ein bisschen etwas berichten. Und dann kann ich schön, weil meine Frau fährt, ist meine Chauffeuse, kann ich schön eben zuhocken. Ich kann vielleicht auch ein bisschen schlafen, denn, je nachdem.
Besten Dank. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie dabei gewesen sind, hier in Romanshorn im Kino Roxy. Wir haben wirklich zwei spannende, engagierte Menschen kennengelernt und können, glaube ich, mit dem tiefen Gefühl, dass es hier in dieser Schweiz Leute hat, die etwas bewegen und schauen, dass es von Generation zu Generation weitergeht, in diesen Sonntag hineingehen. Was auch immer Sie vorhaben an diesem schönen Frühlingstag, geniessen Sie es. Auf Wiedersehen.
Persönlich ist heute live aus dem Kino Roxy zu Romanshorn am Bodensee gekommen. Gäste von der Daniela Lager sind die Theater- und Kulturveranstalterin Esther Widmer und der ehemalige Kugelstoss-Weltmeister Werner Günther. Technik Stefan Schneider und Hedi Massoudi. Können Sie nachhören, entweder heute Abend am 10 Uhr, auch wieder hier auf SRF 1 oder dann schon bald jederzeit unter srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus der Villa Boveri in Baden im Kanton Aargau. Das Gast beim Christian Zeugin, dann die ehemalige Swissair-Stewardess Greta Gant dabei und der Popstar DJ Bobo. Und weil der Ansturm doch beträchtlich dürfte sein, sollten Sie sich vorher anmelden. Dafür das Formular ebenfalls auf der Internetseite srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.